Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 Aale 69 mit mir, Georg Wendt vom Aalener Stadtarchiv. Die heutige Woche beschäftigt sich mit der Woche vom 19. bis zum 25. April 1969. Und da ist, so viel kann ich schon mal verraten, ganz schön viel passiert. Wir starten mit dem Ende des Prager Frühlings in der Tschechoslowakei und gucken uns passend zu den aktuellen Ereignissen bei Schwarz und Grün den Beginn des Bundestagswahlkampfs 1969 an. Wir gucken, wie der letzte verbliebene Bundesligist aus dem internationalen Geschäft ausscheidet. Schauen uns an, wie das Modehaus Melber sich die Sommermode 1969 in Aalen vorstellt. Gucken, welche Filme 1969 bei den Oscar-Verleihungen abgeräumt haben. Und so viel kann ich schon mal verraten, es sind nicht die Filme, an die wir uns heute gerne erinnern. Und ganz zum Schluss gibt es nochmal ein lustiges Gedicht, das Enkele, zum Thema Streit, wie man nun die Kinder richtig erzieht zwischen den Generationen. Los geht's aber mit dem Ende des Prager Frühlings im April 1969. Erstmal aber ein Blick zurück, was war denn überhaupt der Prager Frühling? Nun, es war ein Reformstreben der tschechoslowakischen kommunistischen Partei, der KSC, unter ihrem Chef Alexander Dubček Anfang 1968 einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz einzuführen, so haben es zumindest westliche Staaten genannt. Gemeint war damit so eine Art drittes System, was ähnlich wie damals in Jugoslawien den Mittelweg gesucht hat zwischen dem Staatskommunismus und dem Raubtierkapitalismus, um es mal böse zu nennen. Also sozusagen der demokratische Sozialismus, wie es vielleicht vor 10, 20 Jahren mal die PDS und heute die Linke anstrebt. Konkrete Inhalte war das Ende des Staatszentralismus, eine Demokratisierung, Pluralismus und Meinungsfreiheit, also Pressefreiheit sollte vor allem eingeführt werden und eine humane Wirtschaftsdemokratie, die eben den Menschen in den Mittelpunkt der wirtschaftlichen Interessen rückte. Dies freilich lief natürlich völlig konträr dem Interesse des großen Bruders in der Sowjetunion, der ja seine Satellitenstaaten in Osteuropa weiterhin im Griff behalten wollte. Leonid Brezhnev, der Führer der KPDSU, also der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Nun ja, er ließ den Bündnisfall für den Warschauer Pakt ausrufen, also dieses Verteidigungsbündnis der kommunistischen Staaten. Und am 21. August marschierten sie in der Tschechoslowakei ein, eroberten innerhalb kürzester Zeit, trotz passivem Widerstands der Tschechoslowaken, die größeren Städte, besetzten die Medieninstitutionen und ließen unter anderem auch Dubček entführen. Sie wurden in die Sowjetunion gebracht und mussten am 26. August das Moskauer Protokoll unterzeichnen, was quasi sämtliche Reformbestrebungen ein Ende setzte. Dubček beließ man zwar in Amt und Würden und er durfte auch nach Prag zurückkehren. Den Menschen allerdings in der Tschechoslowakei wurde bald klar, dass ihre Hoffnungen für die Fortsetzung des Prager Frühlings nun endgültig beendet waren. Die Unzufriedenheit darüber war natürlich groß und äußerte sich in Widerstand und mit Demonstrationen gegen das sowjetische Regime und die Anwesenheit der sowjetischen Truppen. So verbrannte sich im Januar 1969 der Prager Student Jan Palach auf dem Wenzelsplatz und sein Trauermarsch durch die Prager Innenstadt Tage später, an dem beteiligten sich zehntausende Menschen. Zwei Monate später eskalierte der Protest noch weiter und Grund war diesmal der Sport. Denn in Schweden fand gleichzeitig die Eishockey-Weltmeisterschaft statt. In der Tschechoslowakei gelang es zweimal, die verhasste UdSSR im Eishockey zu besiegen. Tschechien wurde zwar insgesamt nur Dritter hinter den punktgleichen UdSSR und hinter den Gastgeber Schweden. Die Prager feierten aber dennoch diese Siege gebührlich und vielleicht auch übergebührlich, denn aus den Freudenstänzen wurden dann gewalttätige Ausschreitungen, wo unter anderem auch das Büro der sowjetischen Fluggesellschaft Aeroflot auf dem Wenzel Platz drunter zu leiden hatte. Damit lieferten sie den Hardlinern in Moskau, aber auch in Prag den Vorwand, nun gegen die verbliebenen Reformer in der KPC endlich vorzugehen. Brezhnev wies seine Getreuen in Prag an, Dubček zu stürzen und damit seine nach ihm benannte Doktrin, die Brezhnev-Doktrin, einzuhalten, die seit Oktober 1968 besagte, dass es eben zwischen Kapitalismus und Sozialismus keine Zwischenformen geben dürfte. Am 17. April wurde Dubček auf einer eilig einberufenen Sitzung der KPC gestürzt und gleichzeitig fanden die ersten Säuberungsaktionen gegen Vertreter der Reformbewegung sowohl in der Slowakei als auch in Tschechien statt. Nun endlich bekamen auch die westlichen Medien etwas davon mit und berichteten ausführlich bereits am 18. April über den Sturz von Dubček. Und am 19. April gab es ein großes Hintergrundstück, aus dem ich Ihnen jetzt gerne ein bisschen vorlesen möchte. Überschrift: Der Prager Fernsehansagerin kamen die Tränen. Dubčeks Sturz erschüttert die Tschechoslowakei. Prag. Als die Prager Fernsehansagerin am Donnerstagabend die Rede von Staatspräsident Ludwig Svoboda ankündigte, standen ihr die Tränen in den Augen. Sie wusste, Svoboda würde den Sturz von Alexander Dubčeks melden. Des Mannes, mit dem der Prager Frühling begann und mit dessen politischen Ende auch die politischen Formen in der CSSR endgültig gescheitert sind. Die dramatischen Tage bis zum Fall Dubčeks begannen am 29. März mit einer scharfen Protestnote Moskaus an die Prager Regierung. Zwei Tage später kam der Sonderbeauftragte des Kremls, der stellvertretende Außenminister Wladimir Semjonjow, nach Prag. Und ohne Anmeldung traf am 1. April der sowjetische Verteidigungsminister Marschall Andrei Geretschko auf der Prager Burg ein, um Staatspräsident Svoboda, so berichteten genannte Kreise, ein Ultimatum zu überbringen. Falls die Prager Führung die Ordnung im Lande nicht wiederherstelle und die sowjetischen Forderungen nach einer Normalisierung nicht erfülle, würden sowjetische Truppen alle Städte besetzen und Selbstordnung schaffen. Gleichzeitig trat der Rat des Verteidigungsministeriums mit Minister Martin Dschur zusammen und entschied, Dubček und Ministerpräsident Oldřich Černík sein Misstrauen auszusprechen. Der Rat war, wie die unterrichteten Kreise ferner mitteilten, entschlossen, mit Hilfe der Sicherheitsorgane die Macht zu übernehmen. Zur selben Zeit seien starke sowjetische Einheiten in der CSSR eingetroffen, um an den angekündigten Warschau-Pakt-Manövern teilzunehmen. Am 2. April wurden Dubček, Černík und Volkskammerpräsident Smirkovský im Parteipräsidium scharf kritisiert. Einige Funktionäre forderten den Informationen zufolge den Rücktritt der drei Politiker. Aber selbst der slowakische Parteichef Dr. Gustav Husak und der einflussreiche Leiter des ZK-Büros für die tschechischen Landesteile, Strugal, stellten sich hinter Dubček und seine Getreuen. Bei dieser Sitzung soll Husak erklärt haben, entweder steht das Präsidium als Ganzes die Krise durch oder wir treten alle zurück. In den folgenden Tagen hatten Semjonow und Marschall Geretschko eine Anzahl von Unterredungen mit Partei- und Staatsfunktionären, vor allem mit der orthodoxen Garde der KPC. Und mit der Verlautbarung des Termins für die ZK-Sitzung am 17. April schienen die Würfel bereits gefallen zu sein. Selbst eine Reise Dubčeks nach Moskau am Donnerstagvormittag konnte das Schicksal des beliebten Reformpolitikers nicht aufhalten. Der neue erste Sekretär der tschechoslowakischen Kommunistischen Partei, Gustav Husak, also der, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da vorher noch mal den Dubček verteidigt hat, nach außen hin zumindest. Dieser Husak gilt als Meistertaktiker. Der 56-Jährige, seit seiner Studienzeit Mitglied der KPC, folgte jedoch öfter seinen eigenen Ansichten als der Parteilinie. Das brachte ihm 9 Jahre Gefängnis wegen Hochverrats und Spionage unter dem Regime Antonín Novotnys ein. Das war die stalinistische Zeit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Husak stand seit Januar vorigen Jahres an der Seite der CSSR-Reformer unter seinem Vorgänger Dubček. Erst nach der Invasion änderte sich seine Haltung. Durch seine scharfen Verurteilungen der antisozialistischen Aktivitäten im Lande und seine Verbindung zur Sowjetunion geriet er oft in den Ruf, ein Konservativer zu sein. In CSSR-Parteikreisen heißt es jedoch, Husak müsse eher als Realist eingestuft werden. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Gustav Husak war vor allem ein Opportunist im Sinne der Moskauer Führung. Im folgenden Jahrzehnt setzte er sich für die sogenannte Normalisierung ein. Das war ein Begriff, der von Moskau geprägt wurde und nichts anderes hieß als alles soll so werden, wie es war. Husak ließ Medien, ließ Partei, ließ Hochschulen von Kritikern, von Reformen säubern. Tausende gerieten in Haft. Viele emigrierten entweder tatsächlich ins Ausland oder gingen eben in die innere Emigration. Als Husak im Mai 1971 verkündete, dass die Normalisierung zu einem Ende geführt worden wäre und weitere Schritte zum Aufbau des Sozialismus nun gegangen werden könnten. Nun, da hörten schon viele Tschechen gar nicht mehr richtig hin, hörten lieber Radio Free Europe, trafen sich mit Freunden im Privaten und lästerten über die Regierung. Und die Regierung ließ das zu, solange es eben nicht öffentlich geschah. Menschen, die gegen dieses ungeschriebene Gesetz, dass man doch bitteschön die Meinung zu Hause lässt, die wurden hart bestraft. Václav Havel und Jan Patoc Kotzka, unterschrieben im Januar 77 die sogenannte Charta 77, die Einhaltung der Menschenrechte von der tschechoslowakischen Regierung einforderte. Und sie wurden dafür inhaftiert und mundtot gemacht. Insgesamt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, also ganz ähnliche Phänomene, die gleichzeitig in der DDR stattfanden. Denken Sie nur an den Liedermacher Wolf Biermann, der 1976 von Honecker aus der DDR rausgeschmissen wurde. Und damit, liebe Hörerinnen, kehren wir zurück nach Westdeutschland, nach Bonn und schauen uns doch mal den Beginn des Bundestagswahlkampfs 1969 an. Eröffnet wurde der durch den Bundesparteitag der SPD in Bad Godesberg, der am 18. April 1969 seinen Abschluss fand. Die Delegierten gaben dem Spitzenkandidaten Willy Brandt und der SPD-Führung das Mandat, nach der Bundestagswahl eine Regierung zu bilden, sofern natürlich die Zahlen stimmen. Heiß erwartet aber wurde vor allem die Rede von Willy Brandt selbst, über die die Schwäbische Post am 19. April ausgiebig berichtet. Ich lese mal aus dem Text von der Titelseite vor. Stürmischer und geschlossener Applaus begrüßte den Parteichef, als er in der Godesberger Stadthalle noch einmal in aller Form seine Bereitschaft erklärte, Kanzler einer sozialdemokratisch geführten Regierung zu werden. Meine Partei hat mich gefragt, ob ich die Richtlinien der Politik der nächsten Bundesregierung bestimmen will. Meine Antwort heißt ja. Die politische Auseinandersetzung mit dem Wahlkampfsgegner CDU/CSU richtete sich in Brandts Rede fast ausschließlich gegen Finanzminister Strauß und den von ihm herausgegebenen Bayern-Kurier. Mit Bundeskanzler Kiesinger, den er nicht einmal namentlich nannte, verfuhr Brandt wesentlich milder und warf ihm lediglich sein Zögern bei der Entscheidung über den Atomwaffensperrvertrag vor. Bei Strauß dagegen wurde er deutlich. In München erschalle der zweistimmige Hassgesang des Bayern-Kurier und der NS-Zeitung. Und der Vorsitzende der CSU, der gegenwärtige Bundesfinanzminister, der sich auch nach der Wahl von Gustav Heinemann zum Bundespräsidenten sehr gehen ließ, kommt auf die Bauern nicht damit durch, dass er zwar Herausgeber des Bayern-Kuriers ist, aber keine Verantwortung dafür tragen will. Unsere Demokratie kann sich schon wieder einiges leisten, aber die Kombination von Regierungsverantwortung und Demagogie kann sie nicht leisten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, worum geht's hier? Der Bayern-Kurier war eine CSU-Parteizeitung, die mehr oder weniger persönlich geführt wurde von Strauß und die dieser eben auch nutzte, um seine Meinung, die ja erzkonservativ war und meistens gegen die SPD in die Welt hinaus zu posaunen. Kein Wunder also, dass hier Brandt dagegen mobil machte. Diese Kritik gegen Strauß, aber auch der CDU, fiel zu weit. In der Schwäbischen Post vom 21. April 1969 lesen wir dann eben auch folgenden Aufmacher. Godesberger Parteitag verschlechtert das Klima der Koalition. Union kritisiert SPD scharf. Bonn. Früher als ursprünglich von Ihnen beabsichtigt, sehen sich die Koalitionsparteien in Bonn in harte Wahlkampfauseinandersetzungen verwickelt. CDU und CSU interpretierten am Wochenende den SPD-Parteitag in Bad Godesberg als Auftakt zum Wahlkampf und reagierten auf die Äußerung der SPD mit massiver Kritik. Der CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende Barzel, wir hatten schon über ihn gesprochen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, rügte die in Bad Godesberg zum Ausdruck gekommene Arroganz des Partners und äußerte die Befürchtung, dass die vom Bundestag noch zu leistende Arbeit dadurch beeinträchtigt werde. CDU-Generalsekretär Heck beschuldigte den SPD-Vorsitzenden Brandt in der Frage des Atomsperrvertrags Bundeskanzler Kiesinger in den Rücken gefallen zu sein. Und die CSU erklärte, Brandt scheine an die Methoden der Demagogie und unsachlichen Polemik zurückzufallen. Die SPD hat diese Angriffe auf das Schärfste zurückgewiesen. Die Schwäbische Post ließ aber dies der CDU und der CSU nicht durchgehen. Am selben Tag kommentierte sie nämlich folgendermaßen. Grotesker Streit. Koalitionskrisen im Vorfeld von Bundestagswahlen sind nicht allzu ernst zu nehmen. Zumeist bestehen sie mehr aus mutwillig aufgerührtem Schaum, denn aus sachlicher Substanz. So darf man auch die im neuesten Bonner Regierungskreisen produzierte hektische Empörung Regierung der CDU und CSU über die Sozialdemokraten nicht sehr ernst nehmen. Wenn Barzel im Zusammenhang mit ihrem Parteitag der SPD unsachliche Polemik und persönliche Angriffe ankreidet, wenn CSU-Generalsekretär Streibel ins gleiche Horn stößt und wenn schließlich Bruno Heck ausgesprochene hinterhältige Angriffe Brands auf Kiesinger beklagt, so ist das lediglich grotesk. Braver, als sich die SPD in Bad Godesberg aufführte, geht es nämlich nicht mehr. Das Maß dessen, was man einer Partei im Wahljahr an Polemik und markigen Worten zum Zwecke der politischen Selbsterstellung zubelegen muss, ist bei weitem nicht ausgeschöpft worden. Grotesk ist es auch, wenn die Union der SPD Arroganz in der Darstellung ihrer Erfolge in der Großen Koalition vorwirft. Soll vielleicht Wirtschaftsminister Schiller bekennen, nur durch Finanzminister Strauß sei der Konjunkturaufschwung möglich gewesen? Die Große Koalition bedingt nun einmal, dass jeder der beiden Partner versucht, seinen Anteil an der Regierungsarbeit herauszustellen, weil man sich eben schlecht gegenseitig die Versäumnisse vorwerfen kann, solange man im gleichen Boot sitzt. Besser als Eigenlob wäre freilich, wenn SPD und Union im Wahlkampf klar sagen, was sie tun wollen, wenn sie es allein tun dürften. Tja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn selbst im Kommentar der Schwäbischen Post CDU und CSU nicht gut wegkommen, dann riecht das hier doch alles ganz schön nach Wechselstimmung. Seien wir also gespannt, wie sich diese Geschichte im Laufe des Jahres 1969 und natürlich 2021 zwischen Schwarz und Grün und diesmal und nicht Schwarz und Rot weiterentwickelt. Und damit zum Sport, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Denn im April 1969 endete eine vierjährige Glückssträhne von deutschen Clubs im Europapokal der Pokalsieger. Vier Jahre lang in Folge erreichte ein deutscher Club das Finale und zuletzt 1967 konnte das sogar der FC Bayern gewinnen. 1968 verlor HSV gegen AC Mailand und 1969 nun, da scheiterte im Halbfinale leider deutlich der erste FC Köln. Am 20. April 1969 titelte die Schwäbische Post: Vergebliche Abwehrschlacht. Erster FC Köln verlor 1:4. Barcelonas Stürmerstar Fuste war nicht zu halten. Erstmals seit 65 kein deutscher Club im Europapokalfinale. Rühl erzielte 1:1. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Karl-Heinz Rühl ist heute sicherlich nur noch FC-Fans bekannt, aber damals hatte er mit das beste Jahr seiner Karriere und schoss eben nicht nur dieses 1:1, sondern 5 weitere Tore im laufenden Wettbewerb und wurde auch Torschützenkönig. Aber wie gesagt, im Halbfinal-Rückspiel am 19. April reichte dieses eine Tor nicht aus. Köln schied insgesamt mit 3:6 Toren aus und die Schwäbische Post schrieb dazu Folgendes. Vor 72.000 Zuschauern im nicht ausverkauften Stadion Nuevo konnte der erste FC Köln dieses 1:4 trotz einer wahren Abwehrschlacht nicht verhindern. Die Mannschaft war ihrem spanischen Gastgeber, der von einem leidenschaftlich mitgehenden Publikum 90 Minuten lang stürmisch angefeuert wurde, in nahezu allen Belangen unterlegen. Auf beiden Seiten wurde mit harten Bandagen gekämpft. Es gab zahlreiche offene und versteckte Fouls, einige Verwarnungen des italienischen Schiedsrichters Sbardella und sogar einen Zwischenfall in der 48. Minute. Torres erlaubte sich ein böses Foul an Weber und Wolfgang Overath eilte wütend herbei, um seinen Kameraden zu revanchieren. Ein Glück, dass Overath dann doch die Nerven behielt. Die erste Halbzeit konnte der erste FC Köln noch relativ ausgeglichen gestalten. In der zweiten Halbzeit ging es dann dahin durch 3 Tore von Stürmerstar Fuste in der 54., 67. und 79. Minute. Trainer Hans Merkel vom 1. FC Köln kommentierte: Die Spanier sind schon eine klasse Mannschaft. Wir wollen an dieser Niederlage nichts beschönigen. Der Sieg war hochverdient, auch in dieser Höhe. Jetzt wünschen wir unserem Gegner auch den Cup. Naja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, den sollte allerdings der FC Barcelona nicht gewinnen, denn im Finale im St. Jakob-Stadion in Basel war dann Slovan Bratislava, der slowakische Dauermeister, stärker, gewann gegen Barcelona mit 3:2. Erst Mitte der 1970er Jahre, auch infolge des Weltmeisterschaftsgewinns, sollten dann die deutschen Clubmannschaften wieder deutlich stärker und dominant werden. Allen voran natürlich der FC Bayern München, der 3-mal in Folge 1974 folgende den Landesmeisterpokal gewann. Passend Passend zur Oscarverleihung am heutigen Tag gucken wir uns doch auch nochmal die Oscarverleihung des Jahres 1969 an. Sie wissen ja, in diesem Jahr außergewöhnlich spät die Oscarverleihung. Anno 1969 war es aber völlig normal, dass die Oscars erst im April verliehen worden sind. Erst in den 90ern und dann in den 2000er Jahren wurden diese Verleihungen schrittweise nach vorne im Jahr verlegt. Zunächst in den März und jetzt meistens Ende Februar, Anfang März. Also am 14. April 1969 wurden in Los Angeles die Oscars vergeben. Und der große Gewinner oder die großen Gewinner waren etwa nicht die Filme des Jahres 1968, die Filmgeschichte schrieben. Also zum Beispiel 2001, Odyssee im Weltraum, Planet der Affen, Rosemary's Baby oder Dawn of the Dead, dieser Zombie-Film, der ein ganzes Genre eigentlich groß gemacht und begründet hat. Nein, der große Gewinner hieß ein Film, den heute eigentlich fast niemand mehr kennt und den auch, nun ja, die Filmliebhaber nicht sonderlich schätzen, nämlich Oliver. Der war 11-mal nominiert, hat immerhin 5-mal den Oscar bekommen, vor allem eben in den wichtigsten Kategorien Regie und bester Film. Oliver war die Verfilmung von einem gleichnamigen Musical, was wiederum auf Oliver Twist von Charles Dickens beruhte, aber im Gegensatz zu seinem Vorbild relativ rührselig gestaltet war. Das Lexikon des internationalen Films urteilte hart, Charles Dickens Roman Oliver Twist in einer Musical-Bearbeitung, die eine brillante Inszenierung erfuhr, aber den sozialkritischen Kern des Buchs verfehlte. Die rührende Unterhaltung endet ausgesprochen reißerisch. Sie sehen also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es muss nicht unbedingt an Ihnen liegen, wenn Sie den Geschmack der Oscar-Juroren und Jurorinnen nicht teilen. Die Geschichte gibt manchmal auch ganz anderen Filmen recht. Und damit nach allen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Denn am 21. April fand die Modenschau statt, der wir dieses wunderbare Titelbild unseres Podcastes verdanken. Das Modehaus Melba organisierte eine Frühlings-Sommer-Modenschau und tat das im Bottich, einer damals wahnsinnig angesagten Diskothek im Alner Westen, die ihren Namen alle Ehre machte, indem sie unter anderem auch die Sitzgelegenheiten als offene Fässer gestaltete. Die Schwäbische Post notierte dazu, Nachmittagskleider und auch die große Abendgarderobe durfte selbstverständlich in dem sehr geschmackvollen Kleiderreigen nicht fehlen. Auch hier zeigte sich die Vorliebe des Modehauses Melba zur Verwandlung. Das Abendkleid lässt sich außerdem noch in Oberteil und Hose, es steckt unsichtbar darunter, trennen. Wenn man nach den Bildern geht, könnte man für die kommende Saison zu dem Schluss kommen, man trägt wieder Bauch. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich habe Ihnen nochmal ein Foto mit in die Beschreibung dieser Folge hineingelegt, damit Sie sich das nochmal optisch vorstellen können, wie die Damen, die da wieder aus Stuttgart eingeflogen worden sind, aussehen. Zum Abschluss, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gibt es nochmal ein Gedicht, das nennt sich Enkele und es beschäftigt sich mit unterschiedlichen Vorstellungen von Erziehung. Ich glaube, das ist ja ein ewig junges Thema. Ich lese mal vor. Was mir unserm Kind verbota, macht mein Enkele noch nota, denn das Kors ich das erlaube, bei meinem Eugne kennt der Staube, da machte Handkleid den Reflex, bloß beim Enkele macht's nix. Das Dorf de Zeitung zusammenreißer, Zucker auf de Teppich schmeiße, ihre Haar mit Honigleimer, de Ascherkästle außeräumer, mit de Puppe spielt's Edmäh, denn de Meuchte sind schon hä. Mit Nivea putze de Stiaga, also die Treppen, lost da Wella sittig Fliaga, Opa schmalkt es, schreit es, geil, et Brommer, schrei doch, der soll wiederkommen, Gleitruf hotz mein Kaktus gestutzt, und's Klavier mit Schuhcreme geputzt. Oma, krieg ihr a Schokoladle? Anja, möcht a Limonädle? Oma, lass deinen Wecker läuter. Opa, mach mal Hopper Reiter. Na stort's vor der Spiegel nah und schmiert den mit Schminke a. Die derft Schüssler Zammerdepra mit de Kochtopf Deckle Schepra, darf im Nuja Sesselhupfer und da Hond am Schwänzle zupfer. Da gibt's nix, was dir ne derf, strapaziert da stärkste Nerv. Da isch gar nix übertrieber, stellt euch vor, so Stucker Sieber und die Elle auf eurem Haufer, da kommt de Oma et zum Schnaufer. Trotzdem gäb's Koi Gottix her und wenn's auch Dutzend wär. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hoffentlich können Enkelkinder und Großeltern bald wieder viel miteinander spielen und den Enkelkindern entsprechend auf die Nerven gehen. Ich bin Ihr Georg Wendt aus Aalen und sage Tschüss und auf Wiederhören.